Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Der Titel der heutigen Sendung ist Atmung, Schlüssel zur Seele und mein Telefongast ist Dr. Wilfried Ehrmann. Und für alle, die zu diesem Thema Fragen haben, die können Sie gerne stellen via Cropcom, cropfm.mur.at und dann auf Cropcom klicken. Sehe diesen Chat im Studio ein und gebe die Fragen gerne an den Telefongast weiter. Newsletter von Crop FM gibt es fast alle zwei Wochen. Ich habe es einfach vergessen letzten Mittwoch. Also normalerweise wird er Mittwoch vor der Sendung ausgeschickt. Wenn ich das vergesse, Donnerstag, aber die letzten zwei Tage war ich dermaßen vertieft in die Arbeiten an der neuen Website, dass ich völlig vergessen habe. Tut mir leid, aber ab nächstem Mal erscheint er wieder regelmäßig. Jedenfalls kann man sich dazu anmelden auf der Website von CropFM, cropfm.nur.at und dann ja, Newsletter in der News-Sektion zum Beispiel gibt es einen Link. Auf der neuen Seite wird das ja alles ganz anders und besser und schöner, aber ja. Übrigens, eine Vorversion der neuen Seite ist ja schon online, wie wahrscheinlich die meisten wissen. Die Beta-Version von CropFM 2.0 und es sind inzwischen auch schon fast alle Sendungen drinnen. Und ja, an der Startseite und den ganzen Rest arbeite ich gerade fieberhaft. So fieberhaft, dass ich sogar auf den Newsletter vergaß. Mailen kann man es natürlich auch und zwar an cropfm@mur.at oder einfach auf cropfm.mur.at gehen und dort auf den Mail-Link klicken. Und es gibt natürlich seit neuester Zeit ein Hörerforum, in dem sich immer wieder spannendste Beiträge tummeln und auch zu Sendungen immer wieder interessante Diskussionen entbrennen. CIA-Attentat auf JFK, das ist die Frage. Sohn eines Mitverschwörers des JFK-Attentats, eines angeblichen Mitverschwörers, der Sohn also veröffentlicht neue explosive Enthüllungen. Und während sich die Enthüllungen von E. Howard Hunts Totenbettgeständnis über seine Beteiligung an dem CIA-Attentat auf JFK wie ein Lauffeuer über das Internet verbreiten, bewahren die Establishment-Medien fast komplett Stillschweigen über eine der wichtigsten Meldungen des Jahrzehnts. Nun, tatsächlich ist es, war das ein CIA-Mitarbeiter, der auch als einer der drei berühmten Tramps identifiziert wurde und der hat schon recht Erstaunliches gestanden. Ich meine, er hat mehr oder weniger komplett ausgepackt und gesagt, dass also die CIA angeblich hinter der Ermordung des wahrscheinlich beliebtesten Amerikaner oder einer der beliebtesten amerikanischen Präsidenten stand. Ich frage mich dann immer, warum ist das eigentlich nur einmal passiert? Ich meine, es gibt immer wieder amerikanische Präsidenten. Ich meine, Gott bewahre, ich finde, das ist völlig die verkehrte Art, aber die sehr unbeliebt sind und ausgerechnet JFK hat man ermordet. Und warum gerade ihn? Das ist eine Frage, die mich beschäftigt. Eine vielleicht für manche sehr weit hergeholte Erklärung. Könnte vielleicht sein, dass JFK mit der Geheimnistuerei rund um die UFOs Schluss machen wollte. Es gibt aber auch dutzende andere Theorien, wie zum Beispiel die Mafia oder es waren Militärs dahinter, die nicht wollten, dass wir aus Vietnam abziehen. Keine Ahnung, jedenfalls so wie es, ich meine, eins ist klar, so wie die offizielle Darstellung ist, das weiß inzwischen wirklich jeder, ist nicht passiert. Wie es passiert ist, naja, Ehard Hanz vielleicht hat Toten mit Geständnis, gibt vielleicht Aufschluss darüber. Aber warum es passiert ist, das ist eigentlich die spannende Frage. Ja, und das obligate UFO-Foto darf natürlich nicht fehlen. Diesmal auf der Seite von Coast to Coast. Dort hat ein Hörer dieser Sendung ein sehr interessantes Foto zugesandt, das man natürlich bewundern kann. All diese Links sind ja von der News-Sektion aus verlinkt. Und die Frage ist jetzt, ob dieser Fotograf Augenzeuge von sogenannter schwarzer Technologie wurde. Ob es eine Fälschung ist oder einfach eine Drohne des Militärs oder ein außerirdisches Gerät. Sieht jedenfalls sehr lustig aus und ja, eines der wahrscheinlich hunderten Sichtungen, die sich in den letzten zwei Wochen ergeben haben, aber von den meisten hört man ja nichts. Leider. Astronomen beobachteten die hellste Sternexplosion bis dato. Astronomen haben die hellste Sternexplosion beobachtet, die jemals gesehen wurde. Die Supernova im Sternbild Perseus war rund 100 Mal energiereicher als eine typische Supernova, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA am Montag in Washington berichtete. Das war wahrlich monströs, sagte der Leiter des Astronomenteams Nathan Smith von der Universität von Kalifornien in Berkeley. So etwas haben wir noch nie gesehen. Der explodierte Stern habe möglicherweise 150 Mal so viel Masse gehabt wie unsere Sonne. Viel größer könne ein Stern nicht werden. Falls irgendjemand 1,5 Millionen Euro zu viel hat, kann er sich ja ein schwebendes Bett kaufen und schwebt somit auch im Schlaf. Sehr interessant, dem Monolithen von 2001 nachgebildet, ein großes schwarzes Ding, das schwebt. Das muss mit Seilen festgehalten werden, weil es sonst irgendwie davon geht. Auf einem sehr starken Magnetfeld, laut Aussage des Herstellers, und könnte man auch durchaus vorstellen, dass man um 1,5 Millionen Euro als mögliche einbauen könnte, damit das Ding schwebt. Aber nun, Magnetfeld, ich frage mich halt, wie das so ist, wenn man eine ganze Nacht lang auf einem derart starken Magnetfeld schwebend schläft. Muss irgendwie spannend sein. Einen Vortrag vom Grazer Grenztreff gibt es demnächst auch wieder. Und zwar gibt dieser einen Einblick in die Qualitäten der vierdimensionalen Energien der Zeit, so wie sie vor Jahrtausenden von den Mayas beschrieben wurden. Die Zuhörerinnen gewinnen Verständnis für die Veränderungen, die wir Menschen auf diesem Planeten Erde seit dem Eintritt der harmonikalen Konvergenz am 16. bzw. 17. August des Jahres 1987 erfahren haben. Vor dem Hintergrund dieser Erklärungen lernen wir zu verstehen, warum viele Ereignisse des Lebens so ablaufen müssen, wie sie im Ablaufen. Beginnen tut das Ganze um 19 Uhr im Gasthof Niederleitner Rabnitzstraße 25/80/63 Eggersdorf bei der Abfahrt Gleisdorf West. 5 Euro Umkostenbeitrag sind zu berappen. Anmelden kann man sich unter 0650 300 73 62 oder einfach ein Mail an grenztreffgraz, ein Wort, @hotmail.com oder auf die Seite gehen vom Grenztreff, www.grenztreffgraz.at.tt. Ja, und stand der Attentäter Seung Hui Cho unter dem Einfluss von Bewusstseinskontrolle? Seung Hui Cho war ein Attentäter unter dem Einfluss von Bewusstseinskontrolle, ganz gleich, ob er von außenstehenden Personen gesteuert wurde oder nicht. Die kulturelle Gehirnwäsche durch Psychopharmaka, so dieser Artikel, und Videospiele hatte wie in allen von diesen Fällen direkten Einfluss auf die Geschehnisse an der Virginia Tech University. Ja, also ich persönlich empfehle ohnehin SimCity zu spielen. Es ist ein sehr friedliches, wenn auch durchaus stressiges Spiel. Aber das stimmt schon. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass manche dieser Videospiele wirklich seltsamen Einfluss auf die Psyche nehmen. Ich habe vor, oh Gott, ja, 10 Jahren einmal Duke Nukem gespielt. Das ist ein Ego-Shooter, wie die Dinger netterweise heißen. Und echt schräg. Also das kann durchaus sein. Und Psychopharmaka, naja, da werden jetzt Gesetze erlassen, die verhindern, dass diese Dinge allzu leichtfertig verschrieben werden. Ja, wie gesagt, all diese Newsartikel und vieles mehr ist auf der Website von CropFM zu finden, cropfm.mur.at. Und hier geht es jetzt dann gleich weiter mit Dr. Wilfried Ehrmann, den ich jetzt da dann ans Telefon herholen werde. Und in der Zwischenzeit spiele ich eine Nummer von meinem lieben Freund Ignaz. Ein sehr schönes Stück. Und wenn wir uns dann wieder hören, dann wird Dr. Wilfried Ehrmann hoffentlich am Telefon sein und wir werden über die Atmung sprechen. Das sehr einfache ist, das wir alle trotzdem verlernt haben. Wilfried Ehrmann zählt zu den weltweit führenden Theoretikern im Bereich der psychotherapeutisch orientierten Atemarbeit. Er ist eingetragener Psychotherapeut mit freier Praxis in Wien und verfügt über vielfältige psychotherapeutische Selbsterfahrung und Ausbildung in Bereichen wie Gestalt, Gesprächs, Paartherapie, Körperarbeit und systemische Strukturaufstellungen in Österreich, Deutschland und den USA. Hallo Wilfried.
Ja, guten Abend.
Ein bisschen leise bist noch, so.
Ja, geht jetzt besser?
Ja, jetzt ist besser.
Okay.
Ja, sehr interessante Arbeit, die du da machst, muss ich sagen. Und freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei mir zu Gast zu sein. Ich habe da heute ein bisschen auf eurer Webseite gestöbert und dieser einleitende Satz, oder dieser einleitende kurze Textstück hat mir sehr gefallen. Wenn ich den kurz vorlesen darf, der Atem ist ein wesentlicher Schlüssel für körperliches und psychisches Wohlbefinden. Die subtile wie eindringliche Wirksamkeit einer tiefen und runden Atmung ist seit Jahrtausenden bekannt. Viele Menschen heute warten darauf, den Atem als zentrales Schlüssel zur Gesundheit, Selbsterkenntnis und Lebensveränderungen erfahren zu können. So verlangt gerade unsere Zeit nach einer verantwortungsvollen und kompetenten Vermittlung des uralten Wissens, um die Kraft des Atems verbunden mit den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft und Psychologie. Daran knüpft jetzt gleich meine erste Frage, nämlich das uralte Wissen um den Atem. Wo kommt denn das her?
Das kann man erkennen. Einerseits, dass in vielen Naturvölkern bei Ritualen auch der Atem eingesetzt wird. Der Atem als Schlüssel zum inneren Erfahren, oft verbunden halt mit Bewegung, mit Singen oder Tanzen, aber einfach als Schlüssel auch, um in einen leicht veränderten Bewusstseinszustand zu gelangen.
Ja, das ist ja auch ein sehr interessanter Aspekt des Ganzen, auf den ich heute auf jeden Fall auch noch eingehen möchte.
Ja, also was sich darin spiegelt, ist, dass durch gemeinsames Atmen eine vertiefte Atmosphäre in einer Gruppe entsteht. Also das ist offenbar in diesen frühen Phasen der Menschheitsgeschichte die Stämme mehr zusammengeschlossen hat, sodass eine harmonische Atmosphäre entstehen kann.
Jetzt, ich nehme mal an, du bist Mediziner.
Bitte?
Ich nehme mal an, du bist Mediziner, also du trägst einen Doktortitel oder?
Nein.
Ah, du bist kein Mediziner, okay.
Ich bin kein studierter Mediziner, sondern mein Doktorat kommt aus der Philosophie.
Okay, na gut, dann ist es schon erklärlicher, wie man eigentlich von der Philosophie auf so ein Thema kommt, obwohl es sich ja auch sehr doch mit körperlichen Aspekten auseinandersetzt. Also vielleicht doch, wie bist du eigentlich dann von der Philosophie auf die Atemarbeit gekommen?
Ja, also mein Weg kommt eben aus dem Studium, wo ich eben mich mit philosophischen Themen der Geschichte beschäftigt habe, dann auch eine Dissertation geschrieben habe, da vielleicht auch sagen, dass ich dann super Spezies promoviert habe und dann aber darauf gestoßen bin, dass auch meine Seele, nicht nur der Verstand und das Denken, sondern auch meine Seele eine Öffnung braucht. Und das war zunächst der Weg in eine therapeutische Selbsterfahrung, wo ich aber den Eindruck hatte, ja, das bleibt irgendwie im Verbalen, an der Oberfläche. Ich habe dann zwar begonnen, eine Ausbildung in Gesprächstherapie, aber hatte immer den Eindruck, ah, da redet man so ein bisschen herum, aber es verfängt sich so leicht in Mustern des Verstandes. Und dann habe ich eben diesen Ruf gehört, lass dich mehr auf deinen Körper ein. Und im Zug einer Gruppe mit Körperarbeit hatte ich dann Gelegenheit, von einer Freundin eine Einladung zu bekommen für eine Atemsitzung. Und das war dann für mich das total öffnende Erlebnis, weil in dieser ersten Atemsitzung, die sehr tief gegangen ist, eine tiefe Angst plötzlich da war und sie hat sich gelöst in einen freien Fluss. Es ist Licht gestrahlt und da ist so wie eine Botschaft oder ein Ruf gekommen. Gib diese Erfahrung weiter an alle, die dafür bereit oder daran interessiert sind.
Mhm.
Das war vor ungefähr 18 Jahren und seither ist diese Arbeit das Zentrum meiner Arbeit geworden.
Du bist dem Ruf gefolgt.
Ich bin dem Ruf gefolgt, ja. Auch wenn ich in der Zeit noch weitere andere Ausbildungen gemacht habe, und andere Erfahrungen gesammelt habe. So war der Atem immer das Zentrale.
Jetzt bist du Vizepräsident des Vereins Atman. Bevor ich die Frage, was dieser Verein genau macht oder wofür er steht, woher kommt eigentlich der Name Atman?
Ja, der Name Atman kommt aus dem Sanskrit und bedeutet dort, also viele Begriffe im Sanskrit haben sehr vielfältige Bedeutungen, aber das Zentrale ist das Wachstum der Seele. Das heißt, die individuelle Seele auf ihrem Weg zum Ganzwerden und, wie es quasi im Indischen heißt, Atman, auf dem Weg zu Brahman, also zum universellen Ganzen. Und das Interessante daran ist, dass die etymologische Wurzel aus dem Indogermanischen die Verwandtschaft des deutschen Wortes Atem mit Atman gefunden hat.
Mhm.
Und in vielen anderen Sprachen gibt es auch Bezüge zum Seelischen über das Wort des Atems, zum Beispiel respirare, spiritus im Lateinischen.
Mhm. Und dieser Verein beschäftigt sich jetzt natürlich, also offensichtlich, mit Atmung und Atemarbeit. Und in welcher Form passiert das da? Ist das also, wie viele Leute gehören diesem Verein an? Oder?
Ja, ich würde dich auch bitten, noch ein bisschen lauter zu reden. Aber
ja,
ich
das ist...
Das ist ein bisschen okay. Leise in meinem Hörer.
Das ist ein bisschen das Problem, ich kann mich nicht viel lauter machen, leider. Aber ich werde versuchen, laut zu sprechen oder deutlich.
Gut, ja.
Sowieso eine gute Idee im Radio.
Okay. Ja, der Verein Atman ist eben ein österreichischer Verein, der 1991 von mir ins Leben gerufen worden ist, und ein guter Freund hatte eben diese Idee, den Begriff Atman dem Verein zu geben.
Mhm.
Und sein Hauptziel ist es eben, so eine Gemeinschaft zu bilden für Leute, die Erfahrungen mit dem Atem gesammelt haben und selber auch diese Erfahrungen weitergeben wollen. Jetzt im Sinne von Atemgruppen, Atemeinzelarbeit, Atemtherapie, auch offen für verschiedene Schulen und Methoden. Von den Mitgliedern her, also wir sind nicht riesengroß, ungefähr 50 bis 60
ja.
In Österreich.
Mhm. Ihr habt auch eine englische Website, also weil du jetzt betonst, in Österreich, gibt es da also in anderen Ländern auch noch Mitglieder, oder?
Wir haben auch ein paar Mitglieder im Ausland. Wir publizieren auch eine vierteljährliche Zeitschrift, die ist auch sehr angesehen in der Schweiz, wo es also auch sehr viele, vor allem auch sehr viele verschiedene Richtungen der Atemarbeit gibt. Mit Vereinen, die manchmal 100 Mitglieder haben, dann in Deutschland und auch verstreut halt Leute, die in der weiteren Welt auch Deutsch lesen können, verstreut in der weiteren Welt. Manche der Artikel werden manchmal auch ins Englische übersetzt, und das andere ist eben auch, dass es eine weltweite Organisation gibt, bei der ich schon lange Mitglied bin und auch schon in bestimmten Funktionen mitgearbeitet habe. Die heißt International Breathwork Foundation, und ja, da halte ich auch ab und zu Referate bei deren Tagungen, und ist immer sehr interessant und eine total bereichernde Erfahrung, wo sich Atemleute einmal pro Jahr zu einer Konferenz treffen.
Mhm. Ja, leider scheint der Stream abgerissen zu sein. Das heißt, unsere Internetzuhörer können uns zumindest im Moment nicht hören. Aha. Da kam schon eine recht interessante Frage in Richtung Entgiftung vom Chat, auf die ich vielleicht später eingehen möchte. Mhm. Aber sie passt vielleicht zu meiner nächsten, denn was mich jetzt interessieren wird, ist also Atmung. Was passiert eigentlich genau bei der Atmung? Ich meine, okay, es wird Sauerstoff ins Blut transferiert über die Lungen,
ja,
wie auch immer das funktioniert. Aber was passiert da sonst noch? Ich meine, Atmung selbst vielleicht einmal jetzt.
Mhm. Gut. Was natürlich klar ist, die Atmung ist ein ganz zentraler Stoffwechselvorgang.
Wahrscheinlich der wichtigste, ne?
Kann man wohl so sagen, ja. Weil wenn der gestoppt wird, dann ist bald vorbei.
Ja.
Und was eben das Besondere an der Atmung jetzt im Vergleich zu anderen Stoffwechselvorgängen ist, ist, dass sie quasi zur Gänze auch dem Bewusstsein zugänglich ist. Also sie läuft nicht nur autonom, automatisch, quasi gesteuert vom vegetativen Nervensystem, Tag und Nacht ab, sondern ist auch mehr oder weniger jederzeit unserer bewussten Beobachtung zugänglich und auch unserer bewussten Steuerung zugänglich. Das heißt, wir können auch, wenn wir wollen, etwas schneller atmen, langsamer atmen, voller atmen und so weiter. Was zum Beispiel beim Blutkreislauf nur sehr schwer möglich ist, wenn überhaupt, oder bei anderen auch körperlichen Stoffwechselvorgängen oder vegetativen Systemen, ist es wesentlich schwieriger, bewusst zu steuern.
Mhm.
Und das ist gewissermaßen ein Geschenk der Natur, das wir eben nutzen können, um tiefer mit uns selbst uns zu verbinden.
Aber jetzt, bitte? Ja, jetzt aber bevor wir jetzt noch dieses Instrument nutzen, um damit mehr zu tun, als für das es eigentlich vorgesehen ist. Ich denke mir, dass die meisten Menschen aber auch das normale Atmen nicht richtig betreiben. Also ich würde mich da durchaus selbst auch darunter zählen.
Ja, sicher.
Macht sie da auch irgendwie was, dass die Leute wieder atmen lernen, so komisch das klingen mag?
Also es gibt einen Ansatz, der sagt, die Leute atmen falsch. Das heißt, sie atmen zu oberflächlich üblicherweise. Sie nutzen nicht das ganze Atemvolumen. Und das kann eben eine Verringerung der Lebensenergie bedeuten. In vielen östlichen Schulen wird das ganz einfach gleichgesetzt. Atem ist gleich Lebensenergie. Im Indischen der Begriff Prana zum Beispiel oder im Chinesischen der Begriff Qi oder Qi. Und gibt es auch in vielen anderen Traditionen noch diesen Zusammenhang. Das heißt, dort wird mehr oder weniger selbstverständlich davon ausgegangen, dass wenn wir unser Atemvolumen nur eingeschränkt benutzen, dass wir dann auch weniger Zugang und weniger Potenzial unserer Lebensenergie nutzen.
Das ist einleuchtend, würde ich sagen.
Ja. Das heißt, wenn wir eben unseren Atem voller und runder gestalten, dann entsteht das Gefühl, dass der Atem fließt und nicht bloß, dass wir halt so atmen, wie wir gerade atmen müssen. Sprich, wenn wir es eilig haben, dann atmen wir schneller, wenn wir aufgeregt sind, atmen wir schneller. Und wenn es uns einmal gut geht oder wir uns entspannen, dann atmen wir langsamer, ruhiger und ein bisschen tiefer.
Kannst du da Tipps geben? Also wenn jetzt jemand da zuhört und sie denkt, ja, wie, also du hast jetzt ein paar Begriffe genannt wie runder etc. Ich meine, was gibt es da für Atemtipps?
Ja. Also der ganz einfachste Tipp ist der, immer zu achten, dass die Ausatmung entspannt ist. Viele Menschen haben sich angewohnt, ohne dass sie es wissen, mit der Ausatmung zu arbeiten gewissermaßen. In die Ausatmung einen Druck zu geben, der gar nicht notwendig ist. Die Ausatmung kann ein völlig passiver Vorgang sein, ein einfaches Loslassen, sodass ich Kraft nur brauche, wenn ich die Muskulatur dehne, damit die Atemluft einströmt beim Einatmen. Beim Ausatmen lasse ich quasi die Muskulatur wieder los, entspanne sie, sodass dann von selber der Atem wieder ausströmt. Viele Menschen, einfach gewohnheitsmäßig, und auf die Wurzeln können wir vielleicht später noch eingehen, warum das dazu kommt. Viele Menschen haben gewohnheitsmäßig, dass sie eine Kraft haben beim Einatmen, das braucht man einfach, und eine Kraft haben, also als wollten sie die Luft hinauspressen wieder. So mit eben zusätzlichem Energieaufwand, der gar nicht notwendig ist und deshalb auch wieder fehlt für andere Bereiche des Lebens.
Interessant.
Und die Wurzel des Ganzen ist einfach ein subtiler Stress. Das heißt, in dieser Weise von Druckatmung geraten wir sinnvollerweise dann, wenn wir in einer extremen Stresssituation sind, wo es notwendig ist, dass wir dem Körper schnell sehr viel Energie zuführen, die er braucht, um jetzt eine Notsituation zu überleben.
Das heißt, wir müssen möglichst schnell ausatmen, damit wir da frische Luft einatmen können. Also
ja.
Leuchtet ein.
Ja. Dass wir möglichst schnell ausatmen, Druck auf die Ausatmung, damit möglichst schnell wieder frischer Sauerstoff kommt, den die Körperzellen dringend brauchen, um ihre jetzt gesteigerte Aktivität möglichst schnell umsetzen zu können. Nur gibt es in unserem Leben nicht wirklich die Situationen, wo unser Leben bedroht ist. Oder sehr, sehr selten. Und trotzdem atmen viele so, als wären sie unter dieser dauernden Bedrohung. Und ja, der Tipp ist eben der, sich einfach vorzustellen, wenn ich ausatme, lass ich nur los. Ich streng mich überhaupt nicht an, ich tue nichts, sondern lass das Ausatmen geschehen. Und nehm dann, wenn der Punkt der Ausatmung erreicht ist, wo sie gewissermaßen an ihre Grenze kommt, nehm dann ruhig wieder einen Atemzug.
Okay. Elke Maria Watzlawiczek, ein Gast, der sehr oft schon auf meiner Sendung war und die selbst also Heilerin ist, stellt eine sehr interessante Frage. Und zwar, du hast ja am Anfang deine Arbeit mit den Ritualen und der Eingeborenen auch beschrieben, also den Zusammenhang. Und sie würde da jetzt gern wissen, woher es kommt, dass den meisten Psychotherapeuten es offenbar so wichtig ist, sich öffentlich von der schamanistischen oder esoterischen Arbeit zu distanzieren. Deine Arbeit, Artentherapie, die blendet ja irgendwie so ineinander über diese Dinge.
Ja.
Aber siehst du das auch so, dass die meisten Psychotherapeuten sich von solchen...
Ja.
Und warum?
Also, meine Meinung dazu ist, und nicht mehr als eine Meinung, dass der Mainstream der Psychotherapie hat halt seine Wurzeln bei Sigmund Freud. Und Sigmund Freud bestimmt noch immer, wenn auch schon viele, also hunderte von Strömungen entstanden sind.
Ja, Wilhelm Reich wäre da zu nennen. Ne?
Ja, also genau.
Hat den entscheidend weiterentwickelt.
Würde ich da noch eingehen in dem Zusammenhang.
Bitte gern, ja.
Ja, also Sigmund Freud war natürlich ein brillanter Schreiber mit einem wirklich guten Stil, finde ich. Hat eben mit großer Fantasie auch ganz neue Bereiche beschritten und damit eben die einen fasziniert, die anderen abgeschreckt. Das war also sicher umstritten. Aber vor allem hat er Leute angezogen, die sehr intellektuell ausgerichtet waren. Also wenn man sich die meisten seiner Schüler anschaut, so waren das auch viele davon wieder sehr gute Schriftsteller, gute Theoretiker, auch Wilhelm Reich, der ja Freud imponieren wollte mit einer Arbeit über die negative Gegenübertragung, also relativ kompliziert klingendes und auch kompliziert formuliertes Werk, das Freud aber dann angeblich nicht einmal gescheit gelesen hat, sondern einfach nur abgetan hat, was dann Grund für ein Zerwürfnis war. Aber das ist nur eine Geschichte. Also und ja, von jedenfalls war das Bestreben von Freud, eine wissenschaftliche Psychologie des Unterbewussten zu formulieren. Und er hat sich da in vielen Bereichen orientiert am Wissenschaftsmodell der Naturwissenschaften, sodass sich manche seiner Schriften lesen, als würde die Psyche verstehen, quasi wie einen Motor oder wie ein mechanisches Werkel, wo Kräfte angesaugt und wieder abgestoßen werden und so. Er war natürlich Mediziner und von daher auch in gewisser Weise fasziniert von den Einblicken der naturwissenschaftlichen Methode und wollte diese auch auf seine Psychologie übertragen. Nur hat es im Grunde nicht funktioniert, weil einfach die menschliche Psyche quasi ein weites Land ist und kein System, das sich nach einfachen Regeln jemals beschreiben ließe.
Ja, das glaube ich auch nicht, weil sonst hätte die künstliche Intelligenzforschung mit neuronalen Netzen eigentlich schon große Fortschritte machen müssen, ne? Wenn das Gehirn jetzt ein Teil des Ganzen ist, natürlich, von dem wir jetzt reden, nicht einmal das lässt sich irgendwie da auf ein Regelwerk oder irgendwie, Regelwerk kann man da jetzt nicht sagen, aber auf eine relativ komplexe mathematisch-logische Struktur zurückführen, sondern auch da passieren andere Dinge. Ne? Mhm.
Trotzdem war das Bestreben eben der nachfolgenden Psychotherapie immer den Charakter von wissenschaftlich zu haben. Und gerade jetzt im Bereich der Psychoanalyse, die ja in vielen Bereichen noch immer ein großes Ansehen genießt. Und ich will auch jetzt die Leistung in der Psychoanalyse nicht schlecht machen. Gerade da gibt es eben eine Unmenge von Publikationen. Also dort fließen einfach die Bücher, die geschrieben werden. Und diese haben immer das Bestreben, im Rahmen einer wissenschaftlichen Gemeinschaft Anerkennung zu finden. Und dort deshalb hält man sich streng an gewisse Grenzen.
Innerhalb derer aber sehr viele dieser psychischen Erkrankungen und auch der nachfolgenden körperlichen Erkrankungen und Wilhelm Reich hat es ja beschrieben in seinem Buch Der Krebs, es geht eben bis zu dieser Krankheit und die normale Psychotherapie, kommt man vor, stößt da schon an ihre Grenzen, weil sie offenbar nur über den Geist oder über das Bewusstsein, wie soll man das sagen?
Ja.
Was Reich, kommt man vor, getan hat, ist, er hat wahrscheinlich als einer der ersten erkannt, dass man mit der Gesprächstherapie oder wie man sich diese Dinge jetzt nennen, nicht sehr irgendwann an einen toten Punkt kommt und dann muss man eigentlich am Körper ansetzen, oder? Mhm, und dann kann man wieder weiterarbeiten. Und um den Bogen jetzt wieder zurückzukriegen auf unser heutiges Thema, die Atmung, du hast selbst gesagt, also, dass sehr viele, dass es also ein äußerst wichtiger Stoffwechselakt ist und wir den bewusst unter Kontrolle haben und dass wir dadurch auch die Möglichkeit haben, diese körperlichen Manifestationen psychischer Ängste oder was auch immer von dieser Seite aus anzugehen. Kann man das so sagen?
Ja. Und vielleicht eine Geschichte auch aus dem Zusammenhang der Körpertherapie, die vielleicht ein bisschen illustriert, worum es da geht. Also, dass es da oft notwendig ist, einen Sprung über diese Grenze hinaus zu machen. Also wo die Kollegin quasi gesagt, die Frage war ja, wieso findet das noch immer keine Anerkennung? Weil offenbar eine gewisse Angst da ist, diesen Sprung in Bereiche zu machen, wo nichts mehr vorhersehbar ist, wo man nicht weiß und nicht mehr kontrollieren kann, was passiert. Und von daher also immer wieder das Bestreben, eine Psychotherapie zum Beispiel entwickeln, wo man genau kontrollieren kann, welche Schritte sind notwendig, um bei einer gegebenen Symptomatik zu einer Heilung zu kommen. Und meines Erachtens sind diese Versuche zwar löblich und vielleicht auch interessant, aber zum Scheitern verurteilt, weil wenn der Nächste mit dem ähnlichen Symptom kommt, trotzdem ganz andere Hintergründe da sind und eine ganz andere Therapie entwickelt werden muss.
Ja, und dann, da stelle ich jetzt schon auch ein bisschen, dass oft nicht therapiert wird, sondern eigentlich nur kaschiert. Und ich spreche da schon ein bisschen die Pharmaindustrie an. Ich habe da in den News eine Meldung gehabt, wo also dieser Attentäter da an der Virginia Tech University, furchtbarer Name, den ich kaum ausspreche, also sehr schwieriger Name zu aussprechen, nicht furchtbar, aber diese Leute werden einfach, da wird nicht therapiert, da wird kaschiert, ne?
Ja.
Und ganz böswillige Unterstellung vielleicht, ich meine, man würde doch viel weniger von dem Zeug verkaufen, wenn sich solche Therapieformen mehr durchsetzen würden, weil es wäre für weniger Bedarf da, kann das sein?
Ja, also das glaube ich sicher. Andererseits zeigt das natürlich auch die Schwierigkeit, weil, also ich sehe da einfach einen gewissen ökonomisch-gesundheitlichen Komplex, der auch den Psychotherapeuten übrigens zu schaffen macht, also ganzen psychotherapeutischen Welt, weil ja eben da massive Geschäftsinteressen dahinter stecken, dass man mit Psychopharmaka Geschäfte macht und das ja ein Riesenmarkt ist. Wenn man jetzt drauf käme, gewissermaßen, die Leute müssten nur besser, einfacher atmen können, um viele von den Medikamenten nicht mehr zu brauchen, dann gingen eben so und so viele Geschäfte verloren und eben manche Firmen müssten vielleicht zusperren. Und da sie das nicht wollen, stecken sie natürlich viel Geld hinein, um jetzt zum Beispiel Standards für wissenschaftliche Untersuchungen zu definieren, die dann von den Krankenkassen akzeptiert werden, sodass die sagen, naja, was nicht wissenschaftlich bewiesen ist, was nicht so und so viele Experimente und Versuchsreihen hinter sich hat und was weiß ich, Doppelblindstudien, das können wir nicht zahlen. Wir zahlen halt das, was abgesichert ist. Und das sind halt die Medikamente, mit auch wenn viele dieser Studien ja auch in sich fragwürdig sind, aber die entsprechen halt einem gewissen Standard, auf den man sich geeinigt hat. Wir haben uns einmal ausgerechnet, wenn wir ganz einfache Untersuchungen machen würden über die Wirksamkeit von Atemtherapie, ja, braucht man Größenordnung vielleicht 20.000, 30.000 Euro. Und das ist für einen kleinen Verein, das ist eine große Summe. Für ein Pharmaunternehmen ist das ein Klacks.
Naja, also nach dem militärischen.
Das ist noch fertig zu sagen, deshalb gibt es also kaum wissenschaftliche Untersuchungen zu der Validität der Arbeit.
Ich habe letztens ein interessantes Mail erhalten von einem Herrn aus der Schweiz, mit dem ich plane, eine Sendung zu machen. Dort passieren unglaublich die Dinge bezüglich der Homöopathie. Das wusste ich gar nicht, dass die Homöopathie in der Schweiz von den Krankenkassen bezahlt wurde. Mhm. Und ich fasse jetzt sehr kurz zusammen. Aufgrund einer Studie, die mehr oder weniger gemacht wurde, um zu beweisen oder zu widerlegen, ob jetzt diese Dinge tatsächlich funktionieren, Homöopathie nämlich. Mhm. Man war also kurz davor, diese Studie zu beenden mit dem Ergebnis, ja, es hilft, als einer der Betreiber ausgeschert ist, bin in kürzester Zeit eine eigene Studie erstellt hat, die dann veröffentlicht wurde, in der genau das Gegenteil bewiesen wurde, und aufgrund dieser Studie, die ja offenbar gelogen ist, ich meine, was sonst, oder ich meine, oder zumindest irgendwie schon fragwürdig ist, will man jetzt die Homöopathie eben nicht mehr auf Krankenkasse.
Ja.
Also, furchtbarste Dinge passieren da, finde ich.
Ja, und das zeigt einfach, dass also hinter diesen Geschäftsinteressen Ängste stecken, die einfach solche Gräben und solche Mauern in der Gesellschaft aufrichten.
Ja, natürlich. Und so der berühmte Mann von der Straße, wer immer das jetzt wieder ist, glaubt dann eben, dass Homöopathie nichts hilft. Ne?
Ja.
Obwohl es sogar bei Pferden hilft.
Ja.
Also die reden sich das alle ein, die Pferde. Mhm. Aber ja. Zum Beispiel Atemtherapie ist ja was, das meiner Meinung nach schon sehr einleuchtend ist, dass das eine ganz grundlegende Geschichte ist. Und und vor allem du in deiner Arbeit, scheint also diese Berührungsängste gar nicht zu haben. Natürlich. Weil eigentlich die Artenarbeit, da verschwimmt es eigentlich. Die klassische Psychotherapie und esoterische Schulen greifen da eigentlich ineinander über, ne?
Ja, da können wir eben keine so Abgrenzung mehr machen, weil wenn jemand sich auf ein vertieftes Atmen einlässt, jetzt im Zuge eines therapeutischen Prozesses, dann können wir einfach nicht ausschließen, dass er in die in Bereiche kommt, die einfach einer wissenschaftlichen Nachprüfung nicht standhalten. Dann ist es so, dass das nie dupliziert werden kann. Das heißt, wenn sich jemand anderer hinlegt und genauso atmet, kommt er wieder ganz woanders hin. Also wir können überhaupt nicht im Vorhinein kontrollieren, was da an Erlebnissen und Erfahrungen hochkommt. Mhm. Ich gebe vielleicht ein Beispiel dazu. Eine Klientin war bei zwei verschiedenen Gesprächstherapeuten. Und diese hatten immer wieder, also beide sind gewissermaßen unabhängig voneinander auf die Idee gekommen, jetzt aufgrund eben dieses therapeutischen Prozesses, dass bei der Frau ein sexueller Missbrauch stattgefunden haben müsste. Sie selber hatte aber keine Resonanz dazu. Sie konnte nicht. Also, und trotzdem ist das eben zweimal in der Gesprächstherapie aufgetaucht. Bei der zweiten Atemsitzung, die sie hatte, ist sie so tief eingetaucht, dass sie zur Erfahrung der Empfängnis gelangt ist, ihrer eigenen Empfängnis. Und hatte da die klare Einsicht, dass ihre Empfängnis unter einer Form von sexuellem Missbrauch stattgefunden hat. Und damit war für sie einerseits diese Frage gelöst, woher kommt denn diese dauernde Vermutung mit sexuellem Missbrauch, mit dem sie also nichts aus ihrer Geschichte verbinden konnte, aus ihrer bewusst erlebten Geschichte. Und andererseits hat sich auch ein Druck und eine innere Anspannung, die sie immer wieder in ihrem Körper gespürt hat, gelöst. Also es hat sich offenbar etwas integriert, eine Erfahrung, aber diese war eben nicht jetzt im Rahmen des klassischen Paradigmas, wo man sagt, naja, alles, was halt ab der Geburt passiert, prägt den Menschen, sondern war weit, weit früher, wo eben ein, sagen wir jetzt traditionell wissenschaftlich denkender Mensch sagen wird, da gibt es keine Erinnerung, weil da kein Gehirn vorhanden war, das hätte diese Erinnerung speichern können. Folglich kann das nur bloße Fantasie sein.
Interessanter Schluss, ja?
Ja.
Ich meine, offenbar nicht, ne?
Offenbar nicht, denn gewissermaßen der Erfolg gibt recht, wenn sich im Inneren was löst, dann ist es gewissermaßen ganz wurscht, ob das jetzt real so war, ob das historisch belegbar wäre, sondern es geht darum, es hat sich im Inneren, es hat sich in der Seele etwas geheilt und gelöst, was aber nur dadurch möglich war zu erfahren, also an diese Wurzel zu kommen, weil jetzt vom therapeutischen Ansatz ein weiter und offener Rahmen da ist und nicht einer, der von vornherein annimmt, alles, was belastet und traumatisiert, muss im Rahmen der bewusst erlebten Lebensgeschichte abgelaufen sein oder vorgekommen sein.
Hat diese Dame das dann verifizieren können, ob das denn tatsächlich so war?
Das weiß ich eigentlich nicht. Mhm. Also da habe ich sie eigentlich nie befragt, weil mich das im Grunde auch gar nicht interessiert.
Naja, es wäre aber trotzdem eine spannende Frage, um jetzt naja, die Zweifler vielleicht zu überzeugen. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie tatsächlich der Einblick hat in etwas, das tatsächlich real passiert ist, nämlich.
Ja.
Aber es stimmt schon. Also letztendlich ist es völlig egal. Es hat sie, wenn sich bei dieser Dame was getan hat, dann wunderbar, ne? Ich meine, ja. Egi schreibt, ich bedanke mich für diese mutige Antwort, die du vorher gegeben hast, auf die Frage mit den Ängsten der Psychotherapeuten, mit den Berührungsängsten. Also danke für diese mutige Antwort und würde mich freuen, wenn es in Zukunft bald viel Ärzte und Psychotherapeuten gäbe, die zur Kooperation bereit wären. Ich denke, es wäre klug, wenn eine Form die andere nicht ausschließen würde. Das nicht nur nicht ausschließen, sondern ich glaube ergänzen.
Ja.
Ist das Wichtige. Ich glaube, dass die traditionelle Medizin unglaublich tolle Sachen leisten kann, vor allem jetzt in Notfallsituationen, in akuten Situationen, also grandios, das sagt ja keiner. Ne? Das ist ja auch die Pharmaindustrie hat sehr gute Dinge geleistet auch, aber mir kommt schon vor, dass das Ganze eine gewisse Eigendynamik jetzt bekommen hat. Ne?
Ja.
Und das ist schlecht. Und ich glaube, dass also solche Ansätze, wie du sie verfolgst, wie sie Elke verfolgt oder viele andere, die auch schon auf dieser Sendung zu Gast waren, dass die einfach zusammenarbeiten müssen, Hand in Hand. Ne? Mhm. So eine Artensitzung, also es gab schon mal eine Sendung zu diesem Thema, nämlich vor Jahren, ich habe sie verlinkt von der Startseite aus, damals hieß es also transpersonale Psychologie und da ging es auch um transpersonale Atemarbeit. Und was ich da sehr spannend fand, ist, dass also die Leute dann einfach nur hinkommen und dort sich auf eine Matte legen und einfach nur tief und fest oder einfach atmen. Ja, einfach bewusst atmen. Ich weiß gar nicht, ob sie es tief atmen, aber einfach nur bewusst atmen. Und das ist, und dann passiert da plötzlich was. Ja, und so wie du das jetzt auch gesagt hast, ich meine, das ist ja absolut faszinierend, unglaublich und grandios, dass also sich Dinge, die Jahre, Menschen Jahrzehnte mit sich herumschleppen, durch eine simple Atemsitzung lösen. Dann setzen sie sich hin, atmen, ich mein, und es löst sich. Wie ist denn das möglich? Ich meine, klar, sehr wichtiger Stoffwechselfunktion, die wir da dann bewusst steuern. Aber trotzdem, kann man da ein bisschen mehr dazu sagen, was passiert da?
Ja, also das eine kann man sagen, wenn wir intensiver atmen, aber zugleich der Körper dabei entspannt ist, dann gewissermaßen laden wir den Körper einfach mit mehr Energie auf. Also wenn wir intensiver atmen und dabei laufen, dann wird das gleich wieder umgesetzt. Aber das ist dieses intensive Atmen und zugleich bleibt der Körper entspannt, also strengt sich quasi nicht irgendwie außergewöhnlich an, also setzt also diese Energie nicht in Bewegung um. Da muss gewissermaßen was mit dieser Energie geschehen. Und Also das Modell, das dahinter steht, ist folgendes, dass die Energie quasi sich im ganzen Körper ausbreiten möchte, aber wenn sie dann an Blockierungen kommt, dass diese dann deutlicher spürbar werden und dass die Inhalte, die in diesen Blockierungen drinnen stecken, das ist ja sehr verwandt mit dem Konzept von Wilhelm Reich, dass diese Inhalte, die dann sich melden, zu Bewusstsein kommen, sich zum Beispiel als Körperempfindungen, Gefühle, oft auch als innere Bilder oder sowas wie eine Einsicht zeigen und damit bewusst erlebt werden, bewusst erfahren werden können, durchlebt werden können und schließlich integriert werden können.
Faszinierend, ja genau. Das heißt, man atmet, bewusst nämlich, merkt, okay, da irgendwo stockt's und jede, es scheint so, als ob sich quasi jeder verdrängte Schmerz, jedes Problem in seinem Bewusstsein sich auch im Atem spiegelt. Das habe ich in der Ankündigung auch geschrieben, Spiegel der Seele. Das ist also so, ne?
Ja.
Und man kriegt quasi den Spiegel vorgehalten und es ist wirklich faszinierend. Es ist so einfach und dermaßen effektiv, dass mich das wirklich immer wieder fasziniert.
Ich könnte auch einen quasi ein bisschen hirnphysiologischen Ansatz anbieten zum Verständnis.
Bitte.
Wenn ich intensiver atme...
Für die Hirnigen da draußen.
Bitte?
Für die Hirnigen, ne?
Ja, also ich finde das halt auch faszinierend, was die Gehirnforschung in den letzten, sagen wir, vielleicht 10 Jahren alles herausgefunden hat.
Oh ja, absolut, ja.
Und da ist mir halt auch einiges verständlicher geworden, wenn ich auch noch nicht den wirklichen Zusammenhang gefunden habe. Also was genau bewirkt die Atmung im Gehirn? Aber was zum Beispiel möglich wäre, ist Folgendes. Wenn ich schneller und intensiver atme, so ist das das Atemmuster einer Stresssituation. Das habe ich ja schon kurz gesagt. Wenn ich das aber jetzt in einem entspannten Zustand mache, bin ich nicht voll in dem Stress drinnen, sondern erlebe auch noch bewusst mit, was da abläuft. Also ich bin nicht wie bei einer Panikattacke zum Beispiel einfach meinem Anfall völlig ausgeliefert und kann weder ein noch aus, sondern kann nur mehr so hektisch atmen, bis ich umfalle. Sondern ich bin zugleich entspannt und auch mit Bewusstsein dabei, was abläuft. Was jetzt das auf der Ebene der Hirnphysiologie bedeuten kann. Das Angstzentrum im Gehirn heißt ja bekanntlich Amygdala oder Mandelkern. Und das ist eben ein unbewusst funktionierendes Zentrum, das, wo alle unsere Ängste gespeichert sind. Also alles, wo wir jemals Angst erlebt haben, wo irgendetwas belastend und nicht verarbeitet und nicht sofort verarbeitet werden konnte, das wird da abgespeichert, um in ähnlichen Situationen gewissermaßen dann sofort mit Angst reagieren zu können. Und was jetzt passiert, aber wenn ich da gewissermaßen bewusst dabei bin, dann sehe ich auch, was abläuft. Also die Amygdala wird aktiviert, gibt eine Erinnerung frei und diese wird im Großhirn bewusst erlebbar in Form von den Bildern oder von den Gefühlen oder von den Empfindungen, die in der ursprünglichen Situation abgelaufen sind. Und was man ja auch weiß, die Amygdala entsteht im 3. Schwangerschaftsmonat, also lange bevor bewusste Gedächtniszentren überhaupt arbeiten oder überhaupt entstehen. Also die haben wir auf jeden Fall schon sehr früh. Das heißt, auch dem eingeschränktes denkenden Wissenschaftler müsste das eigentlich einleuchtend sein, dass wir zumindest emotionale Erfahrungen oder wie das auch heißt, prozedurale Erinnerungen, Gedächtnis Leistungen haben, die bis weit in die Schwangerschaft zurückreichen.
Ja, das hörte ich schon, ja.
Was ich darüber hinaus noch denke, ist aber, dass gewissermaßen die, also das Gehirn zwar das hochentwickelste Organ in der Natur überhaupt ist, aber auf Grundprinzipien beruht und nicht ja, wesentlich anders funktioniert von den Ablaufschemen wie jede lebendige Zelle. Sodass, das ist halt die These, die ich vertreten würde, jede Zelle auch die Fähigkeit hat, Informationen zu speichern, mit noch einem ähnlichen Prinzip, wie eben dann das Gehirn in gewissermaßen größeren Ausmaß oder größeren Maßstab das fertigbringt. Das heißt, und deshalb auch wesentlich komplexere Erinnerungsleistungen zustande bringt. Aber ich glaube, oder da gibt es halt auch Literatur dazu, dass man bei Zellen zwei Zustände unterscheiden kann. Einen entspannten Wachstumszustand und einen angespannten Stresszustand. Und für jeden Organismus, so wie für jede Zelle, ist es wichtig zu speichern, was macht mir Stress, wovor muss ich mich hüten. Und deshalb wird das eben alles, was als gefährlich eingestuft wird, ganz besonders abgespeichert und auch so gespeichert, dass es nur sehr schwer wieder gelöscht werden kann. Und deshalb auch ist im menschlichen Gehirn so, dass es eben dem Bewusstsein entzogen ist. Und wenn ich jetzt in einer Therapie über Dinge rede, dann kann ich da einfach nicht an diese tiefen Schichten herankommen. Weil
das ist, wie du eben selber gesagt hast, es gibt quasi diesen natürlichen Schutzmechanismus, ja, dass genau. Quasi der Kernspeicher nicht angetastet wird. Und das ist ja auch klar, weil da geht es ja dann ums Überleben, ne? Heiß.
Ja. Und deshalb brauchen wir auch eine gute Ausbildung, wenn wir mit dieser Methode arbeiten. Also, dass wir eben damit rechnen können, dass ein Klient, wenn er durch diesen Prozess hindurchgeht, an Momente herankommt, wo er Überlebensangst bekommt.
Und das kann teilweise auch gefährlich werden, oder? Weil ich meine, der Körper reagiert dann ja so wie in einer sehr gefahrvollen Situation und ich meine, der kann da ja einen Herzkasperl kriegen, ne?
Also, der Herzkasperl tritt ja meistens nicht in der lebensbedrohlichen Situation auf, sondern nachher, wenn sich das System wieder entspannt, aber der Grundstress noch da ist, also wenn die belastende Situation nicht integriert ist. Wir haben ja die Möglichkeit, Situationen zu überleben und oder es gibt ja viele Berichte, oder vielleicht, wenn man das selber schon erlebt hat, man ist in irgendeiner ganz argen Situation und in der Situation hat man aber nicht wirklich Angst, sondern ist total zielgerichtet, handlungsfähig und nachher bricht man dann zusammen, wenn die Gefahr vorbei ist.
Naja, klar, ja.
Also
Entlastungsdepression, gibt es so einen Begriff auch, ne?
Ja, oder
also das ist jetzt weitläufig, aber ich meine auch in diesen Extremsituationen, dass man danach fängt dann das Herz zu rasen an.
Ja, genau, und die ganze posttraumatische Stresssymptomatik. Was in der Atemsitzung passiert, ist eben, dass man an diese Punkte herankommen kann, aber dass eben ja keine äußere Bedrohung da ist. Und was eben noch wichtig ist, ein Begleiter da ist, der Sicherheit gibt. Der jetzt einfach vermitteln kann, so geh da durch, du kannst auf deinen Körper vertrauen, du kannst auf deinen inneren Heiler vertrauen. Und das ist das, was es möglich macht, auch sich so schwer belastenden Erfahrungen zu stellen.
Aber das finde ich recht interessant, was du vorher erwähnt hast, dass mit diesem Teil des Gehirns, der einem bis zur pränatalen, also auch sogar pränatale Erlebnisse eigentlich speichert, das hast du ja gesagt. Ne? Das heißt also, dass die Dame, von der du davor gesprochen hast, dann einfach durch diese Atemsitzung Zugriff bekommen hat zu diesem Teil ihres Gehirns, was ja, ne, und offenbar ist es dann auch möglich, durch den Atem auf diese sehr, sehr, sehr tiefen Bewusstseinsebenen Zugriff zu bekommen. Nun muss man dann halt damit umgehen können auch. Und da seid ihr dann da quasi, um denjenigen dann ein bisschen aufzufangen.
Genau. Ne? Um einfach zu das Gefühl zu versichern, da ist jemand da, der hat keine Angst.
Ja.
Und der weiß, und das vermittelt einfach dem, der da jetzt im Atemprozess drinnen ist und vielleicht eine ganz starke Angst erlebt, das Gefühl, ja, die Angst ist stark, aber sie ist nicht alles und ich halte das aus.
Jetzt gibt es da verschiedenste Techniken, also Stichworte, die ich da auf eurer Website gefunden habe, ist integratives Atmen, Rebirthing und holotropes Atmen. Das knüpft auch an eine Frage von Elke an, ob aber das heißt, ihr verwendet all diese Techniken?
Ja, also
und was machen diese, was zeichnet diese Techniken aus, würde mich dann noch interessieren.
Also das eine ist, die Rebirthing-Atmung ist ungefähr Anfang der 70er Jahre entstanden und die heißt einfach mehr oder weniger, also atme rund und verbunden. Das heißt, verbunden macht keine Pausen zwischen Ein- und Ausatmung und nimm alles an, was im Zuge dieses Prozesses auftaucht. Bis hin zu einem Punkt, wo sich dann die Atmung gewissermaßen verselbstständigen kann, wo das Gefühl entsteht, ja, also es atmet sich selber, ich tue das nicht mehr, aber ich bin ganz bewusst dabei. Rebirthing heißt sie auch deshalb, weil häufig in dieser Methode auch Geburtserlebnisse auftauchen können. Wo man auch daran denken kann, dass ja unmittelbar nach der Geburt der erste Atemzug stattgefunden hat und stattfinden musste. Und gewissermaßen in dieser Erinnerung an diesen ersten Atemzug auch die Geburtserfahrung wieder hochkommen kann.
Ah, okay. Ich wollte immer wissen, was Rebirthing eigentlich genau ist.
Ja, also es ist eigentlich eine...
Leuchtet ein, klar, der erste Atemzug.
Ne? Ja. Eine zweite Bedeutung hat sich auch aufgedrängt, was nämlich häufig bei einer Atemsitzung oder fast immer bei einer Atemsitzung auftaucht, ist so, wenn so dramatische Phasen durchwandert werden, am Schluss kommt dann eine Phase der tiefen, tiefen Entspannung. Und danach das Gefühl, also wenn die Leute dann die Augen aufmachen, sagen sie, ja, ich sehe jetzt die Welt ganz anders. Die Farben sind anders, die Formen sind anders. Und von daher auch das Gefühl, ja, ich fühle mich so frisch, so frei, so gelöst, wie neugeboren.
Mhm. Jetzt holotropes Atmen, wo, da kann ich mir gar nichts unter vorstellen.
Holotropes Atmen ist also dies auch vergleichbar mit dem transpersonalen Atmen.
Mhm.
Ist, so viel ich weiß, einfach ein anderer Begriff nur dafür. Das holotrope Atmen wurde von Stanislav Grof und seiner Frau Christine entwickelt. Und zwar ist Grof ein Psychiater, der von der Psychoanalyse kommt, aber schon in den 50er Jahren in den Anfängen der LSD-Erprobung gearbeitet hat und da eben entdeckt hat, dass LSD in Bewusstseins- oder Erinnerungsbereiche führt, die eben über den Rahmen der normalen psychologischen Wahrnehmung fallen, sodass man da eben ja, Erfahrungen aus der Schwangerschaft, Geburt und auch noch aus anderen Bereichen machen kann. Und wie dann, also erst dann, er kommt ja aus Prag, ist dann 68 nach Amerika und hat dann, wie dort dass LSD in Verruf gekommen ist, nach einer anderen Methode gesucht, um auch diese Bewusstseinszustände zu heilenden Zwecken wachrufen zu können, und hat eben daraus die Methode des holotropen Atmens entwickelt. Holotrop heißt so viel wie sich zur Ganzheit hinbewegend, also innerlich ganz werden, kann man sagen.
Das heißt, das Ganze ist passiert, weil sie LSD verboten haben und sie wollten trotzdem Trips erleben.
Ja, genau.
Guter Ansatz. Also legal und.
Das ist ja auch die Erfahrung. Ne? Es gibt manchmal Leute, die kommen aus der Drogenerfahrung, machen eine Atemsitzung und sagen, also das ist ein bisschen plakativ, aber ich habe das schon öfter gesagt, das ist ja viel toller als jede Drogenerfahrung.
Ja, das ist gratis.
Genau.
Und legal.
Ja, ist völlig und völlig gesund, ohne Nebenwirkungen.
Das ist toll.
Glücksgefühlen. Ja. Glücksgefühlen.
Nein, das ist wirklich so. Also das ist ja faszinierend. Das heißt, holotropes Atmen geht jetzt dann so in Richtung Trans, oder du sagst, das ist überhaupt das Synonym für transpersonales Atmen etc.
Ja.
Und das ist eher auf das jetzt. Schöne Überleitung. Gegen Ende der Sendung möchte ich jetzt eigentlich was eingehen, das ich eigentlich fast am spannendsten finde an dem Ganzen. Und das sind also die veränderten Bewusstseinszustände, die man bewusst herbeiführen kann, indem man an einer gewissen Art atmet. Und wie du selbst sagst, scheint das die besten Drogen zu übertreffen.
Also mangels eigener Drogenerfahrung kann ich das quasi nicht bestätigen, aber habe eben das schon öfter gehört und
vielleicht solltest du mal Drogen probieren und dann.
Ja, aber ich habe keine besondere Lust dann auch, weil einfach.
Ja klar, wenn man mal auf Atmen ist, dann.
Ja. Ja. Und ja, was eben bei Drogen auch noch zur Vorsicht mahnt, ist halt, dass man nicht genau weiß, wo man damit hinkommt, weil halt da auch im Gehirn Schleusen geöffnet werden, die manchmal eben dann zu einer Überschüttung von Ängsten führen können.
Ja, aber das kann doch bei der Atmung auch passieren, wenn man das allein macht, oder?
Darum ist es eben nie die Empfehlung zu sagen, ja, leg dich einfach hin, mach das für dich selber, atme einfach eine Stunde, so viel du nur kannst, weil dann genau das passiert, was wir nicht wollen, nämlich dass Traumen hochkommen können und das Trauma nur mehr vertieft wird, weil jetzt wieder niemand da ist, der mir Stütze, Hilfe und Beistand leistet und mir Sicherheit gibt.
Aha.
Ja, zu diesen veränderten Bewusstseinszuständen, wie man es auch nennt, also die Aufmerksamkeit auf den Atem verbindet mit einem rhythmischen Geschehen. Und jedes rhythmische Geschehen, vor allem wenn es eben sehr gleichmäßig und konstant abläuft, hat eine trance-erzeugende Wirkung auf uns. Also immer wenn irgendwo eben bei Naturvölkern Trance induziert wird, dann macht man das mit irgendwelchen rhythmischen Sachen.
Ja, oder das berühmte in heutigen Discos, ne?
Ja, ja, genau. Also das Techno-Rhythmus macht dasselbe. Und das ist auch, warum die Leute hingehen, um in diesen veränderten Bewusstseinszustand zu kommen, wo sie das Gefühl haben, ja, jetzt bin ich gelöst und befreit von den Trott des Alltags. Oder auch ne, die trance-erzeugende Wirkung des Fernsehens. Fernsehbild
ist auch rhythmisch, ja?
Setzt sich dauernd wieder neu zusammen. Mhm. Darum gerate ich da auch in einen leicht veränderten Bewusstseinszustand.
Mhm.
Die heilende Wirkung liegt darin, dass eben die normalen Kontrollmechanismen des Denkens damit beiseite gestellt werden. Sie verschwinden meistens nicht völlig, aber sie kriegen nicht mehr diesen dominanten Charakter. Also, weil das Denken in weiten Bereichen dazu dient, das Gewohnte zu bestätigen, also das, was wir so kennen, und Neues mit Zweifel zu belegen. Was soll denn das? Was bringt denn das? Das ist eh nichts Besonderes. Das kenne ich eh schon. Brauche ich nicht. Und so weiter. Mhm. Sondern, dass da einfach dann Erfahrungen auftauchen können mit einer starken Plastizität und Eindringlichkeit, die eben jetzt durch das Denken nicht behindert werden. Und die dadurch eine starke Prägnanz auch für unser inneres Erleben bewirken, sodass sie verändernd wirken. Also durch die Atmung gewissermaßen unterlaufen wir die Denkkontrolle. Durch diese Konzentration, durch diese Bewusstheit auf das Atmen. Und zusätzlich eben durch, wie vorhin gesagt, durch die stoffwechselphysiologischen Vorgänge werden eben auch andere Teile des Gehirns mobilisiert und auch Erinnerungen, die im Körper gespeichert sind, wachgerufen.
Entgiftung kam dann am Anfang als Chatfrage und die möchte ich doch noch schnell stellen. Ich nehme an, dass auch dabei Atmung helfen kann.
Ich habe jetzt nicht verstanden.
Entgiftung.
Wobei? Bitte?
Entgiftung.
Entgiftung, ja.
Also zum Beispiel bei Amalgamvergiftungen.
Es ist ja auch so, dass die Atmung der wichtigste Ausscheidungsvorgang ist.
Naja.
Also, wo wir eben dauernd quasi Abfallstoffe des Körpers entsorgen. Und bei der Ausatmung eben die unterschiedlichsten Gase oft in Spurenelementen vorkommen. Also gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, dass bis zu 15 verschiedene Gasspuren da vorkommen, also nicht nur das CO2 und halt ein bisschen auch Sauerstoff und Stickstoff und so, sondern viele feine Gase, über die eben die Ausatmung offenbar dafür sorgt, dass eben körperliche Ausscheidungsprodukte damit aus dem Körper freigesetzt werden.
Interessant. Das wusste ich nicht, dass da quasi wirklich physisch auch über den Atem dann, also, ja, Dinge ausgeschieden. Was kommt da so vor in der Atemluft oft? Also,
Aber halt.
Was gibt es da für Dinge, die man da schon gemessen hat in der Atemluft, in der Ausatemluft?
Also, das kann ich jetzt im Detail gar nicht wiedergeben, weil ich kein Chemiker bin und mir das einfach nicht gemerkt habe, was das also für verschiedene.
Aber jedenfalls Dinge, die man nicht vermuten würde und die vorher nicht da waren. Ne?
Ja, also ja. Es war das einfach einmal ein wissenschaftlicher Bericht, den ich da gelesen habe, wo man das auch in Verbindung brachte, dass sich diese Gaszusammensetzung bei verschiedenen also psychotischen Phänomenen verändert. Da hat man eben das messen können, dass offenbar Psychotiker andere Ausscheidungsvorgänge in der Atemluft vollziehen.
Ja. Vielleicht jetzt doch noch gegen Ende die Gretchenfrage, und natürlich hängt das ja auch zusammen mit Atmung, Bewusstsein. Was ist Bewusstsein, deiner Meinung nach?
Ja, Bewusstsein ist einfach etwas, was uns die Evolution geschenkt hat, als eine Form, zumindest einen winzigen Teil dessen, was in uns abläuft, quasi zu duplizieren. Also so, dass wir das nicht nur, dass das nicht nur einfach abläuft, sondern zugleich noch einmal abläuft in unserem Bewusstsein. Und hat offenbar in Bezug auf die Atmung den Sinn, dass wir damit lernen, uns selbst zu verbinden mit dem, was im Außen passiert. So dass wir einfach damit deutlicher handlungsfähig werden und besser eben mit der Komplexität der Umwelt zurechtkommen können.
Mhm. Ja, interessant, ich stelle die Frage einfach immer wieder gern und ich finde es immer interessant, was da für Antworten kommen. Ja, durchaus spannend, obwohl es mir fast so vorkommt, als wäre das Bewusstsein wieder nur ein Tool für irgendwas anderes, aber wir sind ja das Bewusstsein. Deshalb, ich erwarte mir da eh nie die endgültige Erklärung. Aber ja. Es ist zumindest, was sehr interessant finde, du hast gesagt, die Evolution hat uns das geschenkt. Könnte es vielleicht auch sein, dass wir über das Bewusstsein einfach nur in etwas Größeres, wie immer man das jetzt nennen möchte, zu etwas größerem Zugang haben einfach. Vielleicht. Oder dass das aus etwas entstanden. Weißt du, was ich meine? Also, muss das unbedingt evolutionär sein? Oder kann das immer schon da gewesen sein und nur später hat sich dann der Körper dazu gebaut?
Ja, also ich bin einfach kein Dogmatiker, wenn es um Begriffe geht, weil man den Begriff Bewusstsein auch verschieden ansetzen kann.
Auf jeden Fall, ja.
Also quasi mein Ich-Bewusstsein ist dann ein bisschen was anderes als jetzt die Vorstellung, dass es eben Bewusstheit oder Bewusstsein im Ganzen gibt. Wo zum Beispiel ja Bewusstsein in der Richtung geht, dass man sagt, es ist alles Information im Wesentlichen.
Ja.
Und Information ist an sich, also es immateriell ist unabhängig von Raum und Zeit und auch quasi unabhängig von jeder Evolution.
Ja, somit war es immer da, wenn es genau. Von der Zeit unabhängig ist. Ist es.
Ja.
Du hast auch ein Buch geschrieben.
Ja.
Handbuch der Atemarbeit, glaube ich.
Der Atemtherapie.
Der Atemtherapie, okay. Was steht da drinnen?
Also da steht, beginnt einfach mit dem, was ist überhaupt der Atem? Das war eine Frage, weil ich habe mich schon lange mit dem Atmen und mit der Atemarbeit beschäftigt und bin dann erst im Zuge des Schreibens des Buches draufgekommen, was ist eigentlich der Atem? Und da dieser Frage bin ich da am Anfang nachgegangen, dann geht es um die Physiologie der Atmung, also das bisschen Grundwissen, das man haben sollte. Dann geht es um verschiedene Atemschulen, die vorgestellt und auch ein bisschen beleuchtet werden, gewissermaßen, wo hat jede Schule ihre Stärken und Schwächen. Dann der Vorschlag einer integrativen Atemtherapie, dann ja, wie Atemsitzungen ablaufen, welche Methoden es noch gibt, die sich sehr gut in die Atemarbeit einbinden lassen, bis hin zu Atem und Meditation. Das ist so der große Bogen dieses Buches.
Ist erhältlich auf Amazon, nehme ich an, auch? Oder ja. Zumindest auch also online? Also wenn sich jemand dafür interessiert, Link ist auf der Startseite.
Oder, ja, ich würde auch empfehlen, sich direkt an den Param Verlag, P-A-R-A-M Verlag zu wenden. Dort kriegt man das Buch genauso, ebenso auch wie über unsere Atman-Website.
Okay, wir sind fast am Ende. Frage jetzt noch. Es heißt immer, man soll über die Nase einatmen und dann über den Mund ausatmen.
Das ist eine Möglichkeit.
Aha.
Eine von vier in diesen Dimensionen.
Okay, das heißt, es ist so wie beim Whisky trinken. Man kann es machen, wie man will, Hauptsache es schmeckt.
Genau so ist es, ja. Und man macht mit jeder eine andere Erfahrung.
Okay. Für das normale Atmen, was würdest du da empfehlen?
Natürlich ist es empfehlenswert, möglichst viel durch die Nase zu atmen, was ich halt in der letzten Stunde wenig konnte, weil beim Reden geht es schlecht.
Ja.
Weil einfach die Nase das Feinere ist und weil man da gewissermaßen den Atem noch viel mehr genießen kann, weil er da durch die ganzen Nebenhöhlen fließt und dann erst in den Rachenraum und in die Lunge kommt.
Mhm. Also durch die Nase ein- und ausatmen, wie man halt möchte.
Auch durch die Nase ausatmen, um das auch nochmal zu genießen und voll auszukosten.
Ah, gut, dass du das sagst, weil ich habe mir so ein Sprechtraining gemacht und da hat man mir erklärt, nein, man muss über den Mund ausatmen. Und ich habe mir gedacht, nein, ich finde das öd. Ich atme lieber über die Nase aus. Freut mich, bin ich froh, dass ich die Frage jetzt gestellt habe. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du bei mir zu Gast warst heute.
Ja.
Und ich hoffe, wir werden es zu einem ähnlichen Thema oder ganz am anderen, sei ich völlig egal, ist das sehr angenehmer Gesprächspartner, muss ich sagen.
Danke.
Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
Ja.
Und wir wiederholen es einmal in Zukunft, würde ich sagen. Vielleicht, wenn dir was auf der Zunge brennt, dann melde dich einfach oder wenn ich mir denke, es könnte passen.
Ich danke dir für die aufmerksame Gesprächsleitung und auch deine Art, mich reden zu lassen.
Oh ja, darum geht es ja, ne?
Aber auch die interessanten Fragen, die halt mich dann auch immer wieder weitergeführt haben. Und vielleicht kann ich ja sagen, ich bin im Laufe des Gesprächs wieder auf neue Ideen gekommen.
Das finde
ich immer faszinierend.
Dann geht es dir wie mir und das soll ja so sein. Hoffentlich geht es auch einigen Hörern so.
Das steckt im Zauber der Kommunikation.
Ja. Okay, wunderbar. Danke und schönen Abend noch.
Ja, auch schönen Abend.
Tja, der Atem. Am Anfang war der Atem. Na, ja doch. Dann das Wort, ne? Man muss ja einatmen vorher. Okay, die nächste Sendung, Crop FM, findet statt am... ...25. Mai 2007. Und es geht um Teenagerbefreiung, um alternative Bildungsmodelle und mein Gast ist Dagmar Neubronner. Sehr spannendes Thema, einfach Bildung, Verbildung und was so in den Schulen passiert, auch ganz banale Dinge wie eben Gewalten, banal, furchtbare Dinge wie Gewalt an den Schulen, wo die wieder herkommt, etc. etc. Ich habe ein total wichtiges Thema, wir gehen alle ewig in die Schule, 12 Jahre mindestens, nein, 12 Jahre nicht, aber 9 Jahre. Und was passiert dort mit uns? Und gibt es da Alternativen? Wie gesagt, am 25. Mai, ich bedanke mich bei allen für das Zuhören, bei der Ecke für die spannenden Fragen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Hey.